wie dir beim Starten dieser Folge sicher aufgefallen ist, es ist keine kurze Folge. Es ist kein kurzes Gespräch, das ich hier mit Markus geführt habe, aber es kam mir total kurzweilig vor. Kurz danach sind mir noch wahnsinnig viele andere Fragen gekommen, weil es wirklich ein bereicherndes Gespräch war. Es war nicht so klassisch, ich bin für die Digitalisierung und du bist irgendwie oldschool-mäßig, sondern wir sprechen über viele Sachen wie Future Skills und ja, gerade das virtuelle Training zusammenpassen kann, wird hier wunderbar beschrieben. Also von dem her, wir starten direkt rein in dieses wertvolle Gespräch. Vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal, Markus. Und wir quatschen nicht lang. Let's go. Als erstes vielen lieben Dank, dass du so spontan Zeit gefunden hast, Markus. Wo funk ich denn gerade hin?
Ja, also erstmal sehr gerne, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Nach Niederbayern. Also tatsächlich in der Nähe oder in Wiener Bürg, ist so in der Nähe von Landshut. Also wenn man so BMW, Dingolfing, Landshut und so weiter kennt, ja, dann sind wir hier ungefähr 30 Kilometer südlich davon. Und genau, da geht die Leitung gerade hin.
Da geht die Leitung hin. Also nicht ins Silicon Valley, weil. Genau, ich bin bei LinkedIn auf dich aufmerksam geworden, nicht nur wegen dem Satz, den wir gerade schon hatten. Ich möchte ihn einmal vorlesen. Meine Meinung, also Markus' Meinung, es gibt keinen Mangel an Menschen, sondern einen Mangel an Qualifikation. Und hierfür gibt es Lösungen. Ja, das Thema sind Fachkräfte und du hast ja viel mit Digitalisierung zu tun, mit Virtual Reality etc. Ich habe versucht, gar nicht so viel aus dem Internet rauszulesen, weil ich habe das immer viel, viel lieber, wenn die Person mir das selber erzählt, wie sie da drauf gekommen ist und was da überhaupt passiert. Was passiert da, Markus?
Okay, ja, sehr gerne. Also meine Erfahrungen oder beziehungsweise wie bin ich auf Virtual Reality gekommen, ist tatsächlich sehr speziell gewesen. Und zwar habe ich mich immer wieder mit Digitalisierung beschäftigt, habe geschaut, wie könnten wir die Menschen, also die vor allem in der Fertigung, Produktion, also die klassischen Fachkräfte, die wenig Möglichkeiten haben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, ja, oder sich kontinuierlich weiterzubilden auch, welche Möglichkeiten hätten wir hier, die weiterzubringen oder die zu unterstützen? Ja? Also kontinuierlich, wir sprechen von lebenslangem Lernen, aber dort, wo wir es eigentlich brauchen, nämlich bei den Fachkräften, ja, da kommt es meistens nicht und das Gleiche ist mit der Digitalisierung. Und ich habe auf der LearnTech habe ich mich informiert und bin hier auf Virtual Reality gestoßen, habe dann einen Kollegen kennengelernt, den Thorsten Fell, und habe dann das Ganze mal ausprobiert. Beziehungsweise habe ich gesagt, Thorsten, ich glaube, für mich ist das nichts. Und er sagt, ja, warum ist das nichts für dich? Dann sage ich, ich habe 2016 war das ungefähr, 2016, 2017, eine ganz spezielle Erfahrung mit Virtual Reality gemacht. Und zwar waren wir mit meinen Kollegen auf einer Ausbildungsmesse. Und ich denke, du kennst das genauso, so Ausbildungsmessen sind alles andere als interessant für die jungen Auszubildenden. Und wir wollten hier mit einem Rennsimulator aus der ganzen Masse an Unternehmen uns hervorheben. Und diesen Rennsimulator, den musste ich natürlich testen. Und ich bin in diesen Rennsimulator eingestiegen, habe die Virtual Reality Brille aufgesessen, bin auf der Pole Position gewesen. Die erste Gerade war noch super und dann ist die erste Kurve gekommen. Und ich dachte, es ist vorbei. Also mein Leben ist vorbei, weil alles hat sich gedreht und also mein ganzer Körper, mein Magen, alles. Also ja, wäre bald alles gekommen, hochgekommen und das Ganze war tatsächlich so, dass ich natürlich nicht aufhören wollte. Bedeutet, ich habe die ganze Runde fertig gefahren und das Ende vom Lied war, dass ich 3 Tage später immer noch Schwindelanfälle hatte. Und dann war das für mich eigentlich komplett erledigt. Und der Thorsten Feller hat damals gesagt, da hast du einen Fehler gemacht. Dann sage ich, okay, welchen Fehler? Ja, du hast das Spiel gemacht. Also ich bin praktisch auf der Rennstrecke gefahren und das ist das Schlimmste, wenn jemand heute Virtual Reality testet und er fährt auf der Rennstrecke oder er macht irgendwas da, wo der Körper woanders hingeht, wie das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, dann wird einem übel. Und man nennt es auch Motion Sickness. Und dann habe ich gesagt, okay, so ist es, dann konnte ich das praktisch anders machen. Und er hat gesagt, du musst das mal ausprobieren, das sind ungefähr 1 bis 2% der Leute, die das wirklich haben, aber der Rest kommt mit Virtual Reality sehr gut klar. Okay, dann habe ich meine Virtual Reality Brille gekauft, habe das ausprobiert, hat funktioniert und dann habe ich den Virtual Reality Trainer gemacht. Und seit dem Zeitpunkt habe ich festgestellt, Mensch, es funktioniert, du kannst einen Großteil der Fachkräfte mitnehmen, auch wenn sie vielleicht zu Beginn ein bisschen Angst haben davor. Man muss sie begleiten und das ist generell bei allen Lernmethoden so. Wir müssen die Teilnehmenden begleiten und vor allem bei allen neuen Lernmethoden, ja, wie wir jetzt von Virtual Reality oder Augmented Reality sprechen. Und ja, dann seitdem, der man Virtual Reality auch in der Ausbildung oder beziehungsweise in der Weiterbildung anbieten, ja, bei Industriemeistern oder so, kommt es in der Weiterbildung vor und wird richtig gut angenommen. Und man kennt auch, dass man hier tatsächlich einen extremen ein extremes Lernverhalten mitnimmt. Ja, und dass man alles, was man hier in der virtuellen Realität macht, tatsächlich auch in der normalen Realität dann auch umsetzen kann.
Okay, dann hast du jetzt bald ein Zehnjähriges. Quasi
Ja.
verrückt. Also die LearnTech in Karlsruhe war dann dein erster Berührungspunkt. Okay, stark. Ja, und wenn man jetzt aber nicht mit dem Rennauto fährt, also man kennt ja diese ganzen Videos auf YouTube, wie die Leute dann irgendwie ihren Fernseher kaputt hauen oder über die Küchenplatte fallen oder so, das habe ich dann gleich im Kopf, aber was machst du dann speziell, also mit den Menschen, wenn die bei dir die Brille aufhaben? Was passiert da?
Ich habe eine virtuelle Industriehalle gebaut und es ist tatsächlich so, wie wenn du mit mir durch eine Fertigungshalle gehen würdest, sind wir hier mit Maschinen, mit Robotern, mit bestimmten Lagerkapazitäten, mit einem Meisterbüro. Ja, und in dieser Fertigungshalle können wir Prozesse trainieren. Also man kann hier tatsächlich ganz normale Teamprozesse trainieren. Also wenn wir halt Teambildungsmaßnahmen machen würden, dann konnte ich das halt in Virtual Reality unwahrscheinlich gut machen. Aber nicht nur das, ja, ich kann auch Technikprozesse trainieren, ich kann Rüstzeitoptimierungen durchführen, ja, indem dass ich die Teilnehmenden darauf vorbereite, dass sie Maschinen rüsten, aber halt auf eine angenehme Art und Weise. Ja, dass man sagt, Mensch, wir haben zum Beispiel einen Reifenwechsel bei einem Auto und wenn ich halt so klassischen Reifenwechsel mache, dann mache ich den auf 15 Minuten ungefähr. Ja. Und wenn ich den Reifenwechsel halt in der Formel 1 mache, dann sind wir bei 1,8 Sekunden, ja, oder 1,9 Sekunden. Und das hat im Prinzip was mit Rüstzeitreduzierung zu tun. Und das kann ich in Virtual Reality sehr, sehr gut nachspielen und den Teilnehmenden einfach zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, sehr, sehr schnell bestimmte Prozesse zu erlernen.
Okay. Ja, weil ich komme ja auch ganz ursprünglich so aus der Teamentwicklung und Teambuilding. Und das war immer schwierig, weil ich hatte mal, also ganz zu Beginn, vor 20 Jahren, hatte ich so Aufträge, wo du dann quasi nur die Führungskräfte hattest. Und die hatten aber ihr Team nicht dabei. Und dann warst du im Seminarraum und du solltest was zum Thema Teamtraining machen. Aber genau, ja, die hatten die Menschen gar nicht dabei. Oder wir hatten auch die Halle nicht dabei und auch den Reifenwechsel nicht. Ja, und da war es dann wirklich auch schwer, ne, von irgendwas zu sprechen. Das wäre wie wenn man jemand Klettern beibringen will, aber man darf nicht in die Halle oder nicht ans Feld. Okay. Und hast du da Lieblingskunden? Hast du irgendwie Lieblingsaufträge in dem Bereich?
Nein, nein. Also im Prinzip ist mir alles, wo wir heute Menschen entwickeln können, das mache ich gerne. Also die Leute zu befähigen, weiterzuentwickeln, es muss Spaß machen. Ja? Die Leute müssen Spaß haben, etwas Neues zu lernen und generell zu lernen. Und wenn es Spaß macht, dann bleibt es in den Köpfen. Und das ist tatsächlich das, was mir wichtig ist und das ich das ich sehr, sehr gerne mache. Und dann, wie gesagt, allen Teilnehmenden, die hier interessieren.
Okay. Und was hast du vor Virtual Reality VR gemacht?
Ich war oder ich bin gelernter Werkzeugmechaniker, war davor dann über 23 Jahre in der Automobilzulieferindustrie tätig. Also ich habe alle Bereiche der Automobilzulieferindustrie gesehen und zum Teil auch begleitet. Also habe Werkzeugmechaniker gelernt, war dann in der Montage von Spitzgusswerkzeugen, habe dann die ganze Thematik CNC-Drehen, CNC-Fräsen gemacht, Programmieren von Maschinen, war dann in der CAD-CAM. Abteilung, also habe die CAD-CAM-Abteilung aufgebaut, war dort Teamleiter, haben dann die ganzen Maschinen über CAD-CAM eben eingerichtet, beziehungsweise die Programme geschrieben. Bin dann in die Prozessplanung gewechselt, war dafür Riefer-Zeitwirtschaft verantwortlich und bin dann in den technischen Vertrieb als Vertriebsingenieur und war dafür ja, zwei der größten Automobilzulieferer tätig. Und also für ein kleines Unternehmen, das aber in diese großen mit war. Und genau, so war das mein vorheriger Werdegang.
Okay.
Also und dann nebenbei einen Maschinenbautechniker gemacht und den technischen Betriebswirt. Und dann, nachdem dass ich hier festgestellt habe, dass wir eben sehr, sehr stark über Digitalisierung sprechen, aber eben die Fachkräfte, die Digitalisierung viel, viel mehr benötigen, bin in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich der Bereich, den wir viel, viel stärker ausbauen müssen. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem begleite ich eben die Unternehmen und Bildungsinstitute in dem Bereich der Fachkräfteentwicklung. Habe meine eigene Plattform, also Meister- und Fachwirte.com, wo wir heute tatsächlich auch die Meister und Fachwirte begleiten bei ihrer IHK-Fortbildung und eben auch alle Ausbilderinnen und Ausbilder, dass wir ja, hier machen.
Okay. Und was hat dich dann von der Automobilzulieferer-Ecke weggetrieben? War es durchgespielt oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Also Ich muss dazu sagen, ich hatte eine unwahrscheinlich gute Arbeitsstelle. Ich habe also wirklich super Kollegen gehabt. Ich habe einen super Geschäftsführer gehabt und super Abteilungsleiter gehabt. Ich habe mich unwahrscheinlich wohl gefühlt. Aber wenn du so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide dir ansiehst, dann kommt ganz oben ein Bereich, der sich Selbstverwirklichung nennt. Und genau dieses Thema, das ist mir einfach abgegangen. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte noch was anderes machen.
Und ist in deiner Arbeit, also ich habe jetzt die Hausaufgaben nicht richtig gut gemacht, ja, hast du nur VR bei dir quasi mit im Portfolio oder wie arbeitest du? Also ich bin jetzt jemand, ich komme auf dich zu, sag, hier kannst du unsere Azubis irgendwie besser machen. Wie würde deine Arbeit aussehen oder welchen Werkzeugkasten bringst du da mit?
Wir arbeiten tatsächlich ganzheitlich. Das heißt, wir haben sowohl Virtual Reality als auch Augmented Reality als auch Künstliche Intelligenz mit dabei. Wir machen Seminare, auch Schulungen in diesem Bereich. Wir haben aber auch alles über das Thema Future Skills, ja, also wenn wir halt von Future Skills sprechen, mit dabei, also alles, was Kommunikation betrifft, alles, was auch das Lernen mit digitalen Lehrmedien und Lernmedien betrifft, ja, auch Empathie, emotionale Intelligenz, wie man das auch mitbringen kann und auch weiterentwickeln kann, haben wir mit dabei, aber auch E-Learning-Module, also wir bauen E-Learning-Module selber und bei uns ist es so, dass die E-Learning-Module tatsächlich ihre eigene Geschichte haben. Also das heißt, man hat ein Unternehmen, das Unternehmen heißt Verstehen GmbH und in diesem Unternehmen hat man ein Liniensystem. Also ganz, ganz klassisch ein Organigramm und über dieses Organigramm oder beziehungsweise über die einzelnen Abteilungen könnte es oder gibt es natürlich immer Schwierigkeiten, genauso wie es im realen Leben auch ist. Ja. Es werden immer Fehler passieren, es wird immer Schwierigkeiten geben, weil wir dadurch natürlich auch lernen, ja, und uns weiterentwickeln können. Und genau so haben wir diese E-Learning-Module aufgebaut. Das heißt, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die werden in den E-Learning-Modulen wiedergespiegelt. Und es ist zum Beispiel so, dass man hat oft mal Module, man spricht von der Werkstoffprüfung. Ja, und für viele ist die Werkstoffprüfung erstmal ein rotes Tuch, weil man es einfach nicht greifen kann. Ja. Ja, man konnte es nicht sehen und so. Und wenn ich halt sage, Mensch, ich hab einen Mitarbeiter, der immer wieder in die Qualitätssicherung zitiert wird, weil der Kunde sagt, dass das Material einfach nicht den Zeichnungsangaben entspricht, aber er weiß ganz genau, dass das den Zeichnungsangaben entspricht, aber er muss es natürlich auch beweisen können oder beziehungsweise belegen können. Und dann gehen wir mit dem Mitarbeiter die einzelnen Schritte durch. Also das heißt Härteprüfung, zerstörungsfreie Prüfung, zerstörende Prüfung. Und so ist das Ganze aufgebaut. Also man findet sich wieder, warum das Ganze wirklich gemacht werden muss.
Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, und jetzt komme ich ja von der Offline-Learning-Ecke. Ne? Also was wir mit den Kurzzeitprojekten machen, ist, wir treffen uns da ja, live und in Farbe, ja, sind irgendwo meistens fern vom Unternehmen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ja, aber ein richtiges Erfahren und Erleben ist ja im Virtuellen sehr schwierig. Was ist deine Meinung da dazu?
Nein, ist es nicht. Was man hier tatsächlich unterscheiden muss, es ist anders. Also man muss Präsenz und Online komplett anders aufbauen. Also das heißt, wenn ich heute in Präsenz bin, dann habe ich, wie du sagst, dann bin ich einfach präsent. Ja, dann bin ich als Trainer präsent, ich bin als Mensch präsent. In der virtuellen Welt ist es nicht ganz so. In VR, also in Virtual Reality, ja, da bin ich sogar sehr präsent. Also man mag gar nicht glauben, wie präsent man da ist, wenn man mit den virtuellen Avataren hier zusammenarbeitet. Also du meinst im Nachgang tatsächlich, wenn wir uns treffen, wir haben uns ja in den letzten 2 Jahren schon so oft gekannt, dabei sind wir irgendwo in der virtuellen Welt gewesen. Also ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Das ist, was VR betrifft. In den anderen Bereichen, wenn wir halt über Online-Module oder Online-Lernen sprechen, dann muss man es einfach komplett anders aufbauen. Also da ist die Interaktion ganz, ganz wichtig, ja, wie du mit den Teilnehmenden interagierst, wie die Zusammenarbeit dann läuft, dass die nicht, wir sind oft sehr, sehr schnell abgelenkt, ja, halt mit Smartphones oder so. Und damit das nicht passiert, musst du die Teilnehmenden beziehungsweise dein Seminar oder das Seminar komplett anders aufbauen.
Das heißt, ihr seid online wie offline, auch beim Kunden.
Ja.
Beides. Okay. Ja, weil wir machen bei den Kurzzeitprojekten auch genügend online, ne? Weil sich das einfach auch als sehr praktikabel herausgestellt hat. Ja, und definitiv, wir sind da auch so im Spagat. Nur ich kenne wirklich wenige, die beides gut verwenden. Ne? Die einen sagen in der einen Bubble, nein, es geht nur live und ne? Und die anderen sagen, wir brauchen live gar nicht mehr. Ja, was ist deine Erfahrung? Vielleicht auch in Bezug auf LinkedIn?
Also ich kenne auch beide. Ich kenne beide Gruppen und man muss auch eines dazu sagen. Online ist genauso wie Präsenz. Es ist nicht für jeden etwas. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn wir halt über Lernen sprechen oder über Lernprojekte sprechen und über Digitalisierung sprechen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und die Lernenden müssen diese unterschiedlichen Möglichkeiten erfahren oder beziehungsweise erleben. Für einen wie mich zum Beispiel ist es so, ich muss sehen und ich muss hören. Wenn ich das sehe und höre, dann kann ich da folgen, dann bin ich mit dabei. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese oder so, ja, ist es nach 2 Seiten, weiß ich nicht mehr, was auf der ersten Seite gestanden ist. Also ganz, ganz schlecht. Ja. Und aus dem Grund, wenn ich heute weiß, Mensch, das ist ganz, ganz gut für mich, dann kann ich dieses Lernmedium sehr gut einsetzen. Oder wenn ich weiß, Mensch, die Teilnehmenden sind in diese Richtung, dann kann ich dieses Lernmedium ganz gut einsetzen und dann bleibt es in den Köpfen. Also dann ist das Lernende tatsächlich auch abgebildet.
Okay, schön. Ja, das ist prima. Ich bin vorhin noch über so einen Halbsatz von dir gestolpert. Da hast du gesagt, wir begegnen uns so, als ob wir uns schon kennen würden. Bist du dann quasi mit im Raum? Also hast du auch eine Brille auf und bist da oder ist ein Modell von dir da?
Nein, ich bin mit im Raum. Also ist mein Avatar natürlich, der tatsächlich genauso ausschaut wie ich in der Realität, zumindest so einigermaßen.
Ja.
Und mit dem Avatar bin ich in der virtuellen Welt mit dabei. Und das ist natürlich auch das Spannende, Marc, wenn wir halt über Virtual Reality sprechen, dann ist es völlig egal, wo wir sitzen. Ja? Wir haben, wie wir den Virtual Reality Trainer gemacht haben, beziehungsweise auch jetzt noch, ja, wir haben jetzt noch sehr, sehr viel Kontakt in der VR-Community. Und da ist es so, dass eine Kollegin in der Schweiz wohnt, ein anderer Kollege ist aus Augsburg und wir treffen uns immer wieder in der VR-Welt und werden hier bestimmte Sachen ausprobieren, ja, Lernsequenzen ausprobieren. Und wenn wir treffen uns einmal im Jahr dann auf der LearnTech und zwar dann live, ja, also nicht online, sondern live. Und es ist wirklich so, wie wenn wir uns das ganze Jahr jede Woche getroffen hätten. Ja, dabei bist du einfach in VR. Ja.
Du erwischst mich echt so auf einen ganz falschen Fuß, ja. Ja, also deshalb liebe ich dieses Format auch, ne? Wenn Leute dann so mit so ganz anderen Erlebnissen und auch Perspektiven da so reinkommen, ja, ist ja mega cool. Ja, witzig. Jetzt habe ich gerade gedacht, warum machen wir, gell, den Zoom jetzt hier rüber? Wir könnten theoretisch auch einen Podcast-Aufnahme in der Virtual Reality machen. Wahrscheinlich auch mit Video. Ne? Und dann könnte man das ganze Ding dann auch hochladen. Wann hast du die Ausbildung gemacht? 16 oder 17?
Nein, die Ausbildung habe ich tatsächlich erst später gemacht. Also 2016 war das Erlebnis, wo ich für mich VR eigentlich abgeschlossen habe. Ja. Die Ausbildung zum VR-Trainer habe ich 2022 gemacht.
Ah, okay. Weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, so, was hat sich denn da jetzt in den letzten Jahren getan? Weil eben die VR-Brillen, die gab es ja wirklich schon lang. Und wenn man dann so die ersten Bilder gesehen hat, das sah ja wirklich aus am Anfang wie auf dem C64 damals, ne? so pixelig und kannst du jetzt schon irgendwelche Veränderungen in den letzten 4 Jahren jetzt so feststellen?
Ja, also da verändert sich tatsächlich sehr, sehr viel. War eine Zeit mit dabei, wo sich nicht mehr ganz so viel getan hatte. Auch in Deutschland, muss man sagen, da wo das VR-Thema so ein bisschen niedergespielt wurde, ist es nicht mehr so gelaufen. VR, also man hat einfach bestimmte Ängste hier gehabt und digital und so. Aber seit einigen Jahren nimmt das VR-Thema unwahrscheinlich Fahrt auf. Also, und man muss auch sagen, die großen Unternehmen wie VW, BMW, auch Bosch, Siemens und so, ja, die haben VR vollständig integriert. Ja, also in der Ausbildung integriert. Die sind hier ganz, ganz stark mit dabei, was VR betrifft, auch schon ganz, ganz lange. Also wenn man heute VW sich anschaut, die haben bevor das du an einen T7, also ans Band gekommen bist, hat VW mit VR die Mitarbeiter entwickelt. Und zwar so, dass man eben das Band nicht mehr stehen lassen musste und den Mitarbeiter so entwickeln, sondern dass man den im Vorfeld in VR tatsächlich diese einzelnen Schritte machen lässt und dann an das Band und dann konnte er diese Schritte. Also ja, es ist vielleicht die eine oder andere Sache, die man dann mal machen muss, aber ansonsten kannst du das 1:1 umsetzen.
Und ist es dann eine teure Geschichte? Also ist das kostenintensiv? Wahrscheinlich ja von den Brillen her nicht. Aber die ganze Software und die Betreuung, also die Frage geht dahin, ist es eher was für so Firmen, ne, wie BMW und VW oder kann jetzt auch der Malermeister Kunze sagen, so, das nehme ich für mein Team mal irgendwie mit rein?
Also es kommt ganz darauf an, was ich damit machen möchte. Und das ist generell eine Sache, die man beachten muss, weil je nachdem, was ich damit lernen möchte oder lehren möchte, ist VR nicht unbedingt das, wie soll ich sagen, das beste Lernmittel. Aber wenn es das beste Lernmittel ist, dann kann ich zu vernünftigen Kosten, muss man dazu sagen, konnte ich hier ein Lernmodul erstellen ohne Problem. Ja, wenn ich natürlich dann ganz, ganz stark in die Programmierung reingehe und mache das jetzt zum Beispiel so wie VW, dass ich wirklich ein T7-Modell vor mir stehen habe, dann wird es natürlich, dann wird es teuer.
Wegen der Programmierung.
Dann sprechen wir, genau, wegen der Programmierung. Dann sprechen wir natürlich schnell mal im fünfstelligen Bereich, ja. Was das Ganze an Kosten aufwirft. Aber generell, also um einfache Transfergeschichten hier zu machen oder Projektmanagement zum Beispiel, ja, Teambuilding zu machen, Teambuildingsmaßnahmen zu machen, ist es nicht drin.
Okay. Ja, ich habe da auch ein Startup kennengelernt und ich weiß nicht, ob die auch mit Brillen arbeiten, aber die haben das Konzept eben eines Flugzeugabsturzes, den dann alle überlebt haben. Und dann müssen die sich irgendwie organisieren und alles. Das ist natürlich eine tolle Sache, ne? Weil das sind alles Szenarien, die hast du ja so nicht. Ne? Dann kommt diese Ernsthaftigkeit rein. Ist dann nicht wie bei so Teamübungen, wo das Gummihuhn durch den Seminarraum fliegt und keiner weiß so richtig, was er da macht. Okay. Und das mit der Produktionslinie, das ist ja ein cooles Projekt, was mich neugierig, was gab es da noch so für Möglichkeiten des Einsatzes?
Es gibt zum Beispiel, weil du vorher Startups angesprochen hast, es gibt sehr, sehr gute Startups, die zum Beispiel VR einsetzen, um Drehprozesse bzw. Drehen, Fräsen, Bohren zu erlernen. Also ganz klassische technische Prozesse, die ich in VR komplett ausprobieren kann. Hat natürlich keinerlei Risiko oder keinerlei Sicherheitsrisiko, ja, das was hier, oder Gefahrrisiko, oder keinerlei Gefahren, und konnte sämtliche Sachen ausprobieren. Ja, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel. Dann eben, wie schon gesagt, Rüstprozesse zu reduzieren oder zu analysieren, ja, auch das funktioniert sehr, sehr gut. Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Wenn wir heute Arbeitssicherheitsschulungen haben, die meisten kennen Arbeitssicherheitsschulungen, ja, also jedes Jahr Arbeitssicherheitsschulungen, jedes Jahr, ja, und mit VR schaut das ganz anders aus. Ich habe die VR-Brille auf und plötzlich bin ich der durchgeht und sieht zum Beispiel die Palette, dass die nicht in dem Bereich steht, wo sie stehen soll. Ja?
Ja.
Und dann bleibt es in den Köpfen. Ja? Das ist komplett anders. Du bist komplett anders, wie wenn ich halt über Sicherheit spreche, aber ja, keinen Bezug dazu habe.
Verrückt, verrückt, verrückt. Und wenn du das mit deinen Teilnehmern machst, ist es dann immer so, dass das alle, also eure Module gut vertragen, oder gibt es dann auch welche, die seekrank werden? Nee, wie hieß es?
Ja, Motion Sickness, seekrank.
Motion Sickness, ja.
Also bisher hatten wir keinen, weil aber, muss ich dazu sagen, wenn wir VR anwenden, dann machen wir tatsächlich mehrere Stunden Einweisung. Also das heißt, erstmal gehen wir VR in der Grundlage durch, ja, was ist VR überhaupt, wie muss man es handhaben, das heißt, wenn man die Brille aufsetzt, ja, dann gibt es einen bestimmten Bereich. Aus diesem Bereich, wenn ich rauskomme, dann wird er mir angezeigt, ja, dass ich jetzt draußen, also aus meinem Bereich raus bin, also so ein Sicherheitsbereich mehr oder weniger. Und das wird mit den Teilnehmern alles durchgesprochen. Dann wird auch mit den Teilnehmern durchgesprochen, dass es gibt bestimmte Knöpfe auf dem VR-Joypad, da kann ich springen. Und beim Springen ist es so, dass wenn der Teilnehmer das zum ersten Mal macht, dann kann tatsächlich Motion Sickness auftreten. Und aus dem Grund gehen wir mit den Teilnehmern gemeinsam in VR, erklären ihnen die Knöpfe auf den einzelnen Joypads, die wohl hier drauf sind, und sagen auch ganz explizit dazu, dass wir erstmal nicht A drücken, weil eben hier das Ganze zum Springen ist. Und das verstehen die auch und machen auch so. Und dann sagen wir, okay, und wenn wir dann soweit sind, wenn die Teilnehmer mal in der VR drin waren, und dann kommt oft mal, ja, können wir das mal ausprobieren. Und dann lassen wir das natürlich ausprobieren und sind natürlich mit dabei, sollte irgendwas passieren, ja, dass man hier sagt, okay, dann muss man die Brille wieder abnehmen oder zumindest mal kurzzeitig abnehmen. Ja? Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man halt mit neuen Technologien beginnt, dass man die Teilnehmenden nicht alleine lässt damit und sagt, bitte, das sind die Brillen, bitte aufsetzen und machen, das wäre absolut grundverkehrt, sondern wirklich begleiten beim ersten Einsatz und dann alles Weitere können die dann alleine, weil dann haben sie die VR-Technologie verstanden, sie kennen wie weit oder sie kennen ihre Grenzen, sie kennen wie weit, dass sie gehen können und dann kann man das ohne Weiteres machen.
Also mit Springen meinst du wirklich, dass er springt wie im Sport, wie körperlich springt?
Genau, also tatsächlich, der springt hoch, ja. Und das ist das Gleiche, wenn wir praktisch nicht springen, sondern wir vielleicht sitzen oder stehen und der Avatar springt, dann sorgt eben unser Gleichgewichtsorgan, das stimmt was nicht. Ja, ich springe nicht, aber irgendwie springe ich doch und dann kann es passieren, dass Motion Sickness auftaucht.
Also wie auf dem Boot auch, ne? wenn sich's genau bewegt und ich kriege das nicht geordnet. Okay. Das heißt, bei so einer Sicherheitsschulung, da schickst du dann auch nicht einfach nur ein Set Brillen irgendwo hin und sagst so, jetzt könnt ihr das machen, sondern du, Klammer auf, ihr seid da dabei.
Genau, also wenn wir die Seminare durchführen, sind wir mit dabei. Also zumindest die ersten Stunden, bis wirklich die Einweisung wirklich hundertprozentig funktioniert. Ja. Weil mir das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir halt von neuen Technologien sprechen, dann werden sie sehr, sehr häufig zu Beginn falsch angewandt. Und wenn wir sie falsch anwenden, das geht uns alle gleich. Wenn wir heute was machen, wo wir uns unwohl fühlen dabei, dann machen wir das nicht mehr. Und das ist hier bei VR genau das Gleiche. Wenn Teilnehmer mit dabei sind, die sich beim ersten Mal unwohl fühlen, weil man sie nicht begleitet hat, dann werden die VR nicht mehr nutzen. Und genau das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit dabei ist.
Okay. Und das heißt, du hast noch ein Team um dich? Du bist nicht alleine?
Nein, ich bin nicht alleine. Also unser Unternehmen, wir sind zu dritt da. Und wir haben aber noch Kollegen und Kolleginnen, die uns hier dabei unterstützen. Also die, wo ebenfalls VR-Trainer sind, die wo auf VR durchführen. Und dann können wir uns hier behelfen.
Mhm. Und wenn ich mir jetzt so eine VR-Brille zulegen wollen würde, was würdest du mir raten?
Also bisher habe ich immer geraten, an die MetaQuest 3 zu gehen. Wenn ich heute alleine bin oder beziehungsweise nicht mehr Teilnehmer betreuen muss, würde ich tatsächlich immer noch auf die MetaQuest 3 gehen, weil es einfach von der Grafik her das Beste ist und ja, mir einfach am besten taugt. Wenn ich aber heute die MetaQuest hat einen, aus meiner Sicht zumindest, ganz, ganz großen Nachteil. Und der Nachteil ist die Administration durch dieses Facebook-Konto oder durch dieses MetaQuest-Konto. Und wenn ich heute mehr Brillen habe, dann braucht jede Brille ein MetaQuest-Konto oder es gibt mittlerweile wieder den MetaQuest Business Account, aber das ist zu teuer. Okay. Und also für meine Begriffe zu teuer. Und aus dem Grund würde ich hier auf die Pico gehen, also Pico Neo Brille, Pico Neo 4, weil da die Administration wesentlich einfacher ist, beziehungsweise nicht so, erstens mal nicht so komplex und es ist ein freies Medium im Prinzip, kann ich hier sehr, sehr viel daraus machen.
Mhm. Und da ist dann immer so ein Joypad auch mit dabei bei beiden Brillen?
Genau. Ich kann beides sowohl mit Handgestik betreiben, das muss ich aber tatsächlich erlernen, also das ist gar nicht so einfach. Man denkt, man kann hier mit Handgestik das sehr, sehr gut machen. Ja. Ja. Deswegen nehme ich eigentlich nach wie vor noch die Joypads her und tue mich da ein bisschen leichter.
Okay. Und wenn ich mir das jetzt heute bestellen würde, was könnte ich denn da jetzt mitmachen, wenn ich die ganze... Wenn ich da kein Programm von dir hätte.
Also es gibt Spatial, nennt sie das Ganze. spatial.eu und da kann man, das ist nur eine von vielen, ja, gibt es mehr, und da kann man kostenlos heute eine komplette Welt erstellen und dann kann ich in dieser Welt erstmal drin sein, ja, kann mich da schon mal austoben, kann da schon mal schauen, Mensch, was könnte ich denn da machen? Dann kann ich 3D-Module oder beziehungsweise 3D-Modelle kann ich heute auch aus dem Internet rausholen. Es gibt sehr, sehr viele Plattformen, da wo ich kostenlos oder zu kleinem Geld 3D-Modelle mir besorgen kann und kann diese 3D-Modelle auch dann auf die Plattform hochladen. Dann kann ich hier tatsächlich komplett alles einrichten, was ich heute halt gerne hätte. Ja, mhm. Das ist schon mal, kann ich zu Beginn machen. Und dann, wenn mich interessiert, Mensch, wie könnte ich denn 3D noch stärker ausbauen? Dann gibt es die Möglichkeit heute über Blender. Blender ist ein kostenloses Programm oder eine kostenlose Software, wo ich heute 3D-Bauteile machen kann oder beziehungsweise einen Würfel bauen kann oder einen Spiegel bauen kann oder also wirklich alles in 3D machen kann und kann diese 3D-Modelle dann in VR hochladen. Also kann da mich tatsächlich weiterentwickeln und dann auch mit der Programmierung einsteigen. Ja? Also ich kann mir da wirklich sehr, sehr viel auch eigens beibringen oder selbst beibringen. Funktioniert einwandfrei.
Verrückt. Verrückt, verrückt. Spatial, wie schreibt man die?
Spatial. Also S-P-A-T-I, genau.
A-L. Mit T. Spatial. Okay. Ja, also, man findet dich ja sehr gut auf LinkedIn. Ja? Wenn du, lieber Zuhörer, jetzt denkst, ha, den Markus muss ich jetzt noch 2, 3 Sachen fragen, genau, auf LinkedIn unter Markus Bruckmeier findet man ihn gut. Shownotes ist natürlich auch immer der Link. Findet man dich denn irgendwo noch live dieses Jahr, also 2026? Hast du vielleicht auch einen LearnTech-Auftritt oder irgendwas?
Also ich bin auf der LearnTech, ich bin auf der Didakta, ich bin auf der LearnTech, also am 10. März bin ich auf der Didakta anzutreffen und auf der LearnTech wahrscheinlich 6. 7. Mai, so ja. in dem, glaub im Mai, ja, ist jetzt was Mai. Falsches sage, aber ich glaube, so müsste es sein. Genau, also dort trifft man mich auf alle Fälle. Ansonsten im Moment noch nichts geplant, aber ja, vielleicht kommt das ein oder andere noch dazu.
Ja, kann man dich auf jeden Fall ja auch mal einladen. Ich habe gesehen, du warst demnächst auch bei einer Keynote. Wo war das? Du hast ja, also, gesprochen.
Genau, also ich habe in mehreren Bereichen bereits gesprochen. Also ich habe auf der LearnTech zum Beispiel die Keynote gehabt. Ich habe über KI einige Keynotes gehalten, war jetzt in Österreich erst, also in Linz bei einer Keynote. Also ich mache das sehr, sehr gerne und spreche hier sowohl über VR als auch über AR, als auch über Future Skills und über den Fachkräftemangel, ja, dass den Fachkräftemangel ja, aus meiner Sicht nicht gibt, sondern dass wir einfach unsere Fachkräfte selber generieren bzw. selber entwickeln müssen.
Ja.
Und das mache ich sehr, sehr gerne.
Das ist Überleitung. Die beste Überleitung überhaupt, genau, weil da wollte ich nämlich in die Ecke nochmal abbiegen. Wann bist du denn auf den Arbeitsmarkt gekommen? Welches Jahr war denn das?
Das war 1995.
1995, okay, also da ist auf jeden Fall so ein bisschen Erfahrung drin. Genau, bei mir 2, 3 Jahre später und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich von meinem Vater gehört habe, was da so passiert ist auf Arbeit, da war das ganz normal, dass man irgendwo hingekommen ist, man hat seine Ausbildung gemacht, dann hat man gesehen, das taugt mir, ich fühle mich hier wohl. Und dann wurde man, dann gab es eine Karriereleiter. Kannst du dir erklären, warum das nicht mehr vorhanden ist, diese Karriereleiter? Also warum möchte man Fachkräfte haben, die plötzlich da sind? Ja, irgendwie die Vergangenheit ist ihnen egal, also dieses Invest ist auch wurscht, Hauptsache sie sind jetzt bei mir im Unternehmen, sie sind die Fachkräfte und man nicht bereit ist, diese Zeit zu investieren. Was ist da passiert?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, was ist hier passiert? Im Prinzip denke ich, hat es mit einem ganz speziellen Ereignis zu tun oder eigentlich mit einem ganz speziellen Jahrgang. Und zwar war das Jahr 1975. Ab dem Jahr, also das Jahr 1975 ist so das Jahr der digitalen Revolution, beziehungsweise man spricht auch von der industriellen oder von der dritten industriellen Revolution. Und ab dem Zeitpunkt 1975, das war so das Ausgangsjahr, und so im Jahr 2000 hat man versucht, alles zu automatisieren, was irgendwie möglich war. Und was man dabei vergessen hat, dass man die Fachkräfte mitnimmt. Und das heißt, man hat zum damaligen Zeitpunkt, ja, unsere Eltern oder so, wenn man sich das ansieht, hat, wie du schon sagst, sehr schön eine Karriereleiter gegeben. Die haben ihre Ausbildung gemacht, dann haben sie sich in ihrem Beruf weiterentwickelt, und das ist immer, ja, man ist aufgestiegen. Und nachdem, dass wir 2000 versucht haben, alles zu automatisieren und ja, zu digitalisieren und die Fachkräfte vergessen haben, hat man jetzt festgestellt, nach 20 Jahren, wo die Mitarbeiter, also die, wo jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gehen, dass die langsam ausscheiden, aber wir keine Fachkräfte mehr haben. Warum? Weil wir vergessen haben, dass wir die Fachkräfte mitnehmen. Also wir haben die Fachkräfte mit dem Wandel nicht mitgezogen. Aufgrund dessen, weil eben alles automatisiert wurde. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir gerne Fachkräfte hätten, wir aber nicht wissen, wo wir sie hernehmen sollen. Und da haben wir jetzt, wie soll ich sagen, da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. Und zwar genau aus dem Grund. Wir haben auf der einen Seite einen unwahrscheinlichen Fachkräftebedarf, nämlich an Leuten, die wo qualifiziert sind, die Automatisierung kennen, die Basics kennen, die Anlagen kennen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viel junge oder ja, oder beziehungsweise Fachkräfte, die nicht mitgenommen wurden. Und aus dem Grund müssen wir wieder mehr, ja, in die Unternehmen investieren, wir müssen mehr in die Ausbildung investieren, wir müssen unsere Fachkräfte mitnehmen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, aus diesem Fachkräftemangel wieder herauszubrechen. Keine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir müssen unsere Auszubildenden oder beziehungsweise unsere Fachkräfte selbst entwickeln.
Kennst du Niederbayern oder generell, kennst du irgendwelche Firmen, die das gut darstellen, gut abbilden?
Ja, es gibt, wenn wir uns die großen Unternehmen ansehen, also sei es BMW, sei es Bosch, sei es VW, haben die sehr, sehr viele Möglichkeiten geschaffen, hier ihre Fachkräfte weiterzuentwickeln. Das Gleiche brauchen wir aber auch im Mittelstand. Und der Mittelstand ist, den müssen wir hier aus meiner Sicht viel, viel mehr stärken, müssen die Möglichkeiten auch bekommen und dann diese Möglichkeiten auch nutzen. Aber sie müssen ihre Fachkräfte, sie müssen sie begleiten. Sie werden sie nicht, also bin ich absolut überzeugt davon, ja, wir werden die Fachkräfte nicht finden. Dann können wir die Stellenbeschreibungen und Stellenausschreibungen noch so schön formulieren. Die Fachkräfte werden wir nicht finden. Die müssen wir selber so in diese Richtung ziehen und entwickeln, damit wir tatsächlich dieses Wissen auch abschöpfen können und das, was wir benötigen.
Aber dann sind doch die Future Skills wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich zu den Fähigkeiten, die 1975 gefragt waren.
Definitiv nicht. Diese Future Skills, also ich bin absolut ein Fan von den Future Skills, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind die Skills, die wir 1995 oder 1975 hatten, aber die uns abgezogen wurden oder beziehungsweise aberzogen, beziehungsweise die wir verlernt haben. Und da müssen wir wieder hinkommen. Das heißt, wenn wir halt sowohl von emotionaler Intelligenz, ja, als auch Empathie sprechen, von Kommunikation sprechen, von Problemlösefähigkeit sprechen. Das sind alles Skills, die wir hatten. Und die müssen wir wieder bekommen und beziehungsweise wieder erlernen. Wir müssen Fehler machen dürfen, auch in der Produktion. Ja? Auch wenn uns Fehler in vielerlei Hinsicht natürlich auch Geld kosten, bin ich absolut d'accord mit allen Unternehmen. Aber wir müssen wenn wir uns so ein bisschen zurückbesinnen, auch wir haben alle aus Fehlern gelernt. Wir sind nicht groß geworden, weil das halt eine...
konnten.
Genau, sondern weil wir aus Fehlern gelernt haben. Wir haben Fehler gemacht, wir haben gesagt, okay, das hat so nicht funktioniert, müssen wir anders machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass wir hier wieder uns besinnen und wieder auf diese ganze Geschichte, die wo wir hatten oder die wo wir mal gemacht haben, wieder zurückkommen.
Verrückt, verrückt, gell? Dann hat man da im Interview jemanden sitzen, der über VR spricht, Future Skills, und aber ganz genau weiß, wo, wo die Wurzel eigentlich herkommt. Ja, weil es gibt ja jetzt so ganz futuristische Begriffe. Da heißt es ja dann auch nicht mehr irgendwie Führungskraft und es ist auch nicht mehr Leadership, sondern es ist ja irgendwie Functional Leadership, weiß Gott was. Ja, und damit habe ich eigentlich bei den Future Skills gerechnet, ne? dass du sowas bringst. Ja, aber da sind wir wieder auf einer Seite, lieber Markus. Verrückt, verrückt. Ja, klasse. Wir sind ja schon eine ganze Weile dran. So, meine Abschlussfrage, die ich gerne stelle, die hat immer gar nichts mit unseren Themen bisher zu tun, sondern dass man noch mal ein bisschen was über dich rauskriegt. Und zwar ein kleines Gedankenspiel. Morgen würden 10.000 Euro auf deinem Konto landen. Und aber investieren oder für den Job oder so, das ist nicht möglich. Ne? Also du musst es auch ausgeben. Dort auf dem Konto lassen geht auch nicht. Was würdest du mit 10.000 Euro morgen machen?
Also ich darf es nicht investieren.
Nein, ich investiere nicht für einen Job, nicht. Ich spende es ans SOS-Kinderdorf oder so, sondern du musst es einfach verprassen. Was würdest du machen?
Okay, wenn ich es einfach verprassen müsste, das ist eine schwierige Frage. Ich darf es nicht investieren, ich müsste es einfach verprassen.
Ja, was machst du gerne?
Ich denke, dann würde ich über die Berge wandern und ich würde mir eine Woche tatsächlich über die Berge wandern, also komplette, wie sagt man, nicht Bergwanderung, sondern eine, hilf mir auf die Sprünge.
Trekking? Nee.
Ja, also eine komplette Trekking-Tour im Prinzip, ja, über die Berge, das würde ich machen.
Ah, schön. Schön, spezielle Berge oder irgendwas in den Alpen?
In den Alpen. Ja, also ich würde eine Alpenüberquerung, so jetzt ist mir der Begriff eingefallen, ich würde Alpenüberquerung machen, aber zu Fuß, also nicht.
Hast du schon mal gemacht?
Nein, ich habe es noch nicht gemacht, mich würde es aber tatsächlich reizen, ja, wenn ich sowas machen könnte, würde mich auf alle Fälle interessieren.
Schön, schön, schön. Genau mit den Bergen, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil mir ist nämlich ein Anknüpfpunkt zwischen unseren zwei Berufsfeldern vorhin gekommen. Genau. Es hat auch was mit den Bergen zu tun. Von dem her, das müssen wir mal nochmal, wenn wir nicht aufnehmen, müssen wir das mal besprechen. Ja, klasse, schön. Die letzten Worte gehören immer dem Gast. Deshalb bedanke ich mich jetzt schon mal für deine Zeit und freue mich, da mehr auf LinkedIn vor allem bei dir auch zu sehen, und vielleicht laufen wir uns sogar live und in Farbe auf der LearnTech noch über den Weg. Aber gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, dann darfst du jetzt nochmal loslegen.
Ja, also zum einen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, Marc, für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich finde den Podcast, den du betreibst, sehr spannend. Und auch ja, wirklich sehr, sehr gewinnbringend für alle Beteiligten. Und deshalb ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.